Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 28. Juli. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Gute-Nachricht-Bibel. Das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Zweites Buch Chronik, Kapitel 21, Vers 2 bis Kapitel 23, Vers 21. König Joram. Joram hatte mehrere Brüder: Asaja, Jehiel, Sechaja, Asaja, Michael und Schefatja. Sie alle waren Söhne von König Josaphat. Ihr Vater schenkte ihnen viel Gold, Silber und andere Kostbarkeiten. Außerdem gab er ihnen befestigte Städte in Juda. Die Königswürde aber übertrug er Joram, weil dieser der erste Sohn war. Als Joram anstelle seines Vaters König geworden war und die Herrschaft fest in der Hand hatte, ließ er alle seine Brüder töten und auch einige von den führenden Männern. Joram war 32 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 8 Jahre lang in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn missfällt, und folgte damit dem schlechten Beispiel der Könige von Israel, vor allem der Familie von König Ahab, mit dessen Tochter er verheiratet war. Der Herr wollte aber trotz allem das Königshaus Davids nicht ausrotten, weil er mit David einen Bund geschlossen und ihm versprochen hatte, dass das Licht in seinem Königshaus nicht verlöschen und immer einer seiner Nachkommen in Jerusalem König sein sollte. Während der Regierungszeit Jorams sagten sich die Edomiter von der Oberherrschaft Judas los und setzten einen eigenen König ein. Joram zog darauf mit seinen Truppenführern und mit allen seinen Streitwagen nach Edom. Zwar konnten die Edomiter ihn und seine Wagen umzingeln, aber in der Nacht schlug er gegen sie los und besiegte sie. Trotzdem ist Edom seit damals von Juda unabhängig geblieben. Zur gleichen Zeit befreite sich auch die Stadt Libna von der Oberherrschaft Judas. Das alles geschah, weil Joram sich vom Herrn, dem Gott seiner Vorfahren, abgewandt hatte. Joram richtete sogar auf den Bergen von Juda Opferstätten ein und verleitete so die Bewohner von Jerusalem und Juda dazu, dem Herrn untreu zu werden. Damals erhielt Joram einen Brief von dem Propheten Elia. Darin stand: »So spricht der Herr, der Gott deines Ahnherrn David. Du bist nicht auf dem Weg geblieben, den dein Vater Josaphat und dein Großvater Asa gegangen sind. Stattdessen bist du dem schlechten Beispiel der Könige von Israel gefolgt. Du bist dem Herrn genauso untreu geworden wie das Königshaus Ahabs und hast auch die Leute von Juda und Jerusalem zur Untreue gegen Gott verführt. Deine eigenen Brüder, die besser waren als du, hast du getötet. Darum wird der Herr hart zuschlagen. Seine Strafe wird dein Volk, deine Söhne und Frauen und deinen ganzen Besitz treffen. Du selbst wirst schwer krank werden und lange leiden müssen, bis dir zuletzt die Eingeweide aus dem Leib fallen. Der Herr gab den Philistern und den Araberstämmen, die neben den Kuschitern wohnten, in den Sinn, Joram anzugreifen. Sie rückten gegen Juda heran, drangen in das Land ein und nahmen allen Besitz mit, der sich im Königspalast befand. Sie verschleppten auch Jorams Frauen und Söhne. Nur der Jüngste, Joahas, blieb übrig. Dann ließ der Herr den König selbst krank werden. Es war eine unheilbare Krankheit in seinen Eingeweiden, die sich lange hinzog. Nach 2 Jahren traten die Eingeweide heraus und er starb unter furchtbaren Schmerzen. Das Volk hatte beim Tod seiner Vorgänger immer ein großes Feuer zu ihren Ehren angezündet, bei ihm unterließ man es. Joram war mit 32 Jahren König geworden und hatte 8 Jahre lang in Jerusalem regiert. Er starb, ohne dass jemand um ihn trauerte. Er wurde zwar in der Davidstadt bestattet, aber nicht an der Seite der früheren Könige. König Ahasja. Die Einwohner von Jerusalem machten Jorams jüngsten Sohn Ahasja zu seinem Nachfolger. Alle seine älteren Söhne hatte eine Horde von Räubern umgebracht, die mit den Arabern das Heerlager Judas überfallen hatte. Deshalb wurde Ahasja König von Juda. Ahasja war 20 Jahre alt, als er an die Herrschaft kam, und er regierte 1 Jahr lang in Jerusalem. Seine Mutter war Atalja, eine Tochter des Königs Omri von Israel. Auch er folgte dem schlechten Beispiel des Königshauses Ahabs, denn seine Mutter, seine Ratgeberin, stiftete ihn dazu an. Er tat, was dem Herrn missfällt, ganz wie die Nachkommen Ahabs, von denen er sich nach dem Tod seines Vaters beraten ließ. Das führte zu seinem Untergang, denn seine Ratgeber verleiteten ihn dazu, gemeinsam mit Joram, dem Sohn Ahabs, dem König von Israel, in den Krieg gegen König Hazael von Syrien zu ziehen. Bei Ramoth in Gilead kam es zum Kampf. Dabei wurde Joram verwundet. Er zog sich nach Jezreel zurück, um seine Wunden ausheilen zu lassen. Ahasja, der Sohn Jorams, der König von Juda, besuchte ihn dort, und dieser Besuch wurde für Ahasja zum Verderben. So hatte es Gott gefügt. Denn nachdem Ahasja bei Joram angekommen war, fuhr er mit ihm Jehu, dem Enkel von Nimshi, entgegen. Diesen hatte der Herr zum König bestimmt und ihm den Auftrag gegeben, die Nachkommen Ahabs auszurotten. Als nun Jehu das Strafgericht am Königshaus Ahabs vollzog, stieß er auch auf die Truppenführer aus Juda und die Neffen von Ahasja, die in dessen Dienst standen, und tötete sie. Ahasja selbst versteckte sich in Samaria, aber Jehu ließ ihn suchen. Er wurde festgenommen, vor Jehu gebracht und hingerichtet. Trotzdem gewährten Jehu und seine Leute ihm ein Begräbnis, denn sie sagten sich, er ist immerhin ein Enkel Josaphats, der sich mit ganzem Herzen zum Herrn gehalten hat. Von der Familie Ahasjas war nun keiner übrig geblieben, der alt genug war, um die Herrschaft zu übernehmen. Königin Atalja. Als Atalja, die Mutter von Ahasja, erfuhr, dass ihr Sohn tot war, ließ sie alle Angehörigen des Königshauses von Juda umbringen. Aber die Prinzessin Josheba holte heimlich Ahasjas kleinen Sohn Joasch aus der Mitte der Prinzen, die getötet werden sollten, und versteckte ihn mit seiner Amme in der Bettenkammer. Auf diese Weise rettete sie ihn vor Atalja, sodass er nicht zusammen mit den anderen Söhnen des Königs getötet wurde. Josheba war eine Tochter von Joram und Schwester von Ahasja, und sie war die Frau des Priesters Jojada. 6 Jahre lang blieb Joasch bei ihnen im Bereich des Tempels verborgen, solange Atalja das Land regierte. Atalias Sturz und die Wiederherstellung des Königstums der Davidsnachkommen. Im 7. Jahr entschloss sich der Priester Jojada zu handeln. Er verbündete sich mit einigen Truppenführern, Asaja, dem Sohn von Jeroham, Jishmael, dem Sohn von Johanan, Asaja, dem Sohn von Obed, Maaseja, dem Sohn von Adaja und Elishaphat, dem Sohn von Sichri. Die zogen durch alle Städte in Juda und brachten die Leviten und die Sippenoberhäupter Israels nach Jerusalem. Alle versammelten Männer schlossen im Tempel einen Pakt mit dem König. Dann sagte Jojada zu ihnen: Der Sohn des Königs soll also König werden, so wie der Herr zugesagt hat, dass immer ein Nachkomme Davids in Jerusalem König sein soll. Wir werden jetzt wie folgt vorgehen. Ein Drittel der Priester und Leviten, alle, die am nächsten Sabbat den Dienst antreten, bewachen die Eingänge des Tempels. Das zweite Drittel den Königspalast und das letzte Drittel das Grundtor. Die Männer aus dem Volk besetzen die Vorhöfe des Tempels. Niemand kommt in das Haus des Herrn hinein, außer den Priestern und den diensttuenden Leviten, weil sie für den Dienst geweiht sind. Die übrigen Männer müssen sich an das Verbot des Herrn halten. Die Leviten schließen mit der Waffe in der Hand einen Kreis um den König und begleiten ihn auf Schritt und Tritt. Wer in das Tempelhaus einzudringen versucht, wird getötet. Die Leviten und alle versammelten Männer von Juda befolgten genau die Anweisungen von Jojada. Jeder rief seine Leute zusammen, nicht nur die, die am Sabbat den Dienst begannen, sondern auch die, die ihn beendeten. Denn Jojada hatte auch diese nicht entlassen. Er übergab den Truppenführern die Speere, die großen Schilde und die Rundschilde, die noch von König David stammten und sich jetzt im Tempel befanden. Jeder der Männer bekam seine Waffe in die Hand, dann stellte Jojada sie alle vor dem Tempel auf, im Halbkreis von der südlichen Ecke über den Brandopferaltar bis zur nördlichen Ecke, um den König nach allen Seiten abzusichern. Darauf führten Jojada und seine Söhne den Prinzen heraus, um ihn zum König zu machen. Sie setzten ihm die Krone auf und überreichten ihm die Krönungsurkunde. Dann salbten sie ihn und alle riefen: Hoch lebe der König! Als das Volk herbeiströmte und dem neuen König zujubelte, hörte Athalia den Lärm. Sie begab sich zu der Menge am Tempel des Herrn. Dort sah sie Joasch, der am Eingang auf dem Platz des Königs stand, umgeben von den Truppenführern und den Trompetern. Auch die Tempelsänger standen dort und leiteten mit ihren Instrumenten den Festgesang, und das ganze Volk jubelte vor Freude. Da zerriss Athalia ihr Gewand und schrie: Verrat! Verrat! Der Priester Jojada aber wollte nicht, dass man sie im Bereich des Tempels tötete. Darum befahl er den Truppenführern: Führt sie zwischen den Reihen eurer Leute hinaus. Wer ihr folgt, wird mit dem Schwert getötet. Sie ergriffen Athalia, führten sie ab und töteten sie beim Rosttor am königlichen Palast. Jojada schloss einen Bund zwischen sich und dem ganzen Volk und dem König. Sie verpflichteten sich dazu, ernst damit zu machen, dass sie das Volk des Herrn waren. Anschließend zog die ganze Versammlung zum Tempel des Gottes Baal und riss ihn nieder. Sie zertrümmerten die Altäre und die Götterbilder und erschlugen Matan, den Priester Baals, dort vor den Altären. Jojada übertrug den Priestern, den Nachkommen Levis, die Aufsicht über den Tempel des Herrn. David hatte sie in Dienstgruppen eingeteilt, damit sie die Brandopfer darbrachten, wie es im Gesetz Moses vorgeschrieben ist. Sie sollten ihren Dienst im Tempel verrichten, begleitet von festlichem Gesang, genauso wie David es angeordnet hatte. Jojada stellte auch Torwächter an die Eingänge des Tempelbereichs. Sie hatten darauf zu achten, dass niemand den heiligen Bezirk betrat, der auf irgendeine Weise unrein war. Danach nahm Jojada die Offiziere, die angesehenen und führenden Männer und das ganze versammelte Volk mit sich, um den König vom Tempel durch das obere Tor hinunter zum Palast zu geleiten. Dort ließen sie ihn auf dem königlichen Thron Platz nehmen. Die ganze Bevölkerung des Landes freute sich und die Stadt blieb ruhig, nachdem man Athalia hingerichtet hatte. Römer Kapitel 11, die Verse 11 bis 36. Juden und Nichtjuden sollen gemeinsam zum Ziel kommen. Ich frage nun: Haben die Juden sich an Christus gestoßen, um für immer zu Fall zu kommen? Gewiss nicht. Es ist vielmehr so, weil sie Gottes Rettungsangebot ablehnten, wurde es den anderen Völkern gebracht, und das soll dazu führen, dass die Juden auf die anderen eifersüchtig werden und es ihnen gleich tun wollen. Schon ihr Nein brachte der Welt reichen Gewinn, und dass sie bis auf den kleinen Rest ausgefallen sind, wurde für die anderen Völker eine Quelle des Segens. Wie groß wird dann erst der Segen für die Welt sein, wenn das Volk Israel in seiner Gesamtheit zu Gottes Rettungstat Ja sagt? Den Nichtjuden unter euch aber sage ich, es stimmt, dass mein Auftrag als Apostel den nichtjüdischen Völkern gilt, und ich danke Gott dafür, dass es so ist. Denn vielleicht kann ich durch meine Missionsarbeit die Angehörigen meines eigenen Volkes eifersüchtig machen und so wenigstens einige von ihnen retten. Schon ihre Verstoßung hat der übrigen Welt die Versöhnung mit Gott gebracht. Was wird dann erst ihre Wiederannahme bringen? Nicht weniger als die Auferstehung der Toten. Das Bild vom Ölbaum. Warnung an die Nichtjuden. Wenn das erste Brot von der neuen Ernte Gott geweiht worden ist, gilt alles Brot von dieser Ernte als geweiht. Wenn die Wurzeln des Baumes Gott geweiht sind, sind es auch die Zweige. Nun sind einige Zweige an dem edlen Ölbaum ausgebrochen worden und unter die übrigen wurdet ihr als neue Zweige eingepropft. Obwohl ihr von einem wilden Ölbaum stammt, habt ihr jetzt Anteil an den guten Säften des edlen Ölbaums. Darum überhebt euch nicht über die Zweige, die ausgebrochen wurden. Ihr habt keinen Grund, euch etwas einzubilden. Nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Ihr werdet vielleicht sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, um uns Platz zu machen. Gewiss, aber sie wurden ausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Und ihr gehört nur dazu, weil ihr glaubt, und wenn ihr im Glauben beharrt. Seid also nicht überheblich, sondern bedenkt, mit wem ihr es zu tun habt. Wenn Gott schon die Juden nicht verschont hat, obwohl sie die natürlichen Zweige sind, dann wird er euch bestimmt nicht verschonen. Ihr seht hier die Güte und zugleich die Strenge Gottes. Streng ist er zu denen, die sich von ihm abwenden. Gütig ist er zu euch, wenn ihr euch nur bewusst bleibt, dass ihr allein von seiner Güte lebt, sonst werdet ihr auch ausgehauen. Aber auch die Juden werden wieder eingepfropft, wenn sie die Einladung zum Glauben nicht länger abweisen. Gott hat sehr wohl die Macht dazu. Er hat euch als Zweige eines wilden Ölbaums ganz gegen die natürliche Ordnung in den edlen Ölbaum eingepfropft. Dann kann er erst recht die Juden als die natürlichen Zweige wieder in ihren eigenen Baum einpfropfen. Zuletzt wird ganz Israel gerettet. Meine Brüder und Schwestern, ich muss euch jetzt mit Gottes geheimnisvollem Plan bekannt machen. Wenn ihr euch auf eure eigene Klugheit verlasst, könnt ihr leicht zu falschen Schlüssen kommen. Gott hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich gegen die Einladung zum Glauben verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis alle, die er aus den anderen Völkern erwählt hat, den Weg zum Heil gefunden haben. Wenn das geschehen ist, dann wird das ganze Volk Israel gerettet werden, wie es in den Heiligen Schriften vorhergesagt ist. Vom Zionsberg wird der Retter kommen und alle Auflehnung gegen Gott von den Nachkommen Jakobs nehmen. Dann werde ich ihnen ihre Verfehlungen vergeben, sagt Gott, und so erfüllt sich der Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe. Im Blick auf die gute Nachricht gilt, sie sind Gottes Feinde geworden, damit die Botschaft zu euch kommen konnte. Im Blick auf ihre Erwählung gilt, sie bleiben die von Gott Geliebten, weil sie die Nachkommen der erwählten Väter sind. Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Ihr aus den anderen Völkern habt Gott früher nicht gehorcht, aber weil sie ungehorsam waren, hat Gott jetzt euch sein Erbarmen geschenkt. Genau entsprechend gehorchen sie Gott jetzt nicht, weil er euch sein Erbarmen schenken wollte, und so werden künftig auch sie Erbarmen finden. Gott hat alle ohne Ausnahme dem Ungehorsam ausgeliefert, weil er sich über alle erbarmen will. Lobpreis der wunderbaren Weisheit Gottes. Wie unergründlich tief ist Gottes Reichtum, wie tief seine Weisheit und seine Voraussicht. Wie unerforschlich sind seine Gerichtsurteile, wie unbegreiflich seine Führungen. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm je ein Geschenk gemacht, sodass er etwas dafür fordern könnte? Von Gott kommt alles. Durch Gott lebt alles. Zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Psalm 22, die Verse 1 bis 19. Rettung aus äußerster Verlassenheit. Ein Lied Davids nach der Melodie Eine Hirschkuh am Morgen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du nicht, wenn ich schreie? Warum bist du so fern? Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich um Hilfe, doch du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott, dem Israel Danklieder singt. Auf dich verließen sich unsere Väter, sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Sie schrien zu dir und wurden befreit, sie hofften auf dich und wurden nicht enttäuscht. Doch ich bin kaum noch ein Mensch, ich bin ein Wurm, von allen verhöhnt und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, verzieht den Mund und schüttelt den Kopf. Übergib deine Sache dem Herrn, der kann dir ja helfen. Er lässt dich bestimmt nicht im Stich, du bist doch sein Liebling. Ja, du hast mich aus dem Mutterschoß gezogen, an der Mutterbrust hast du mich Vertrauen gelehrt. Seit dem ersten Atemzug stehe ich unter deinem Schutz. Von Geburt an bist du mein Gott. Bleib jetzt nicht fern, denn ich bin in Not. Niemand sonst kann mir helfen. Viele Feinde umzingeln mich, kreisen mich ein wie wilde Stiere. Sie reißen ihre Mäuler auf, brüllen mich an wie hungrige Löwen. Ich zerfließe wie ausgeschüttetes Wasser, meine Knochen fallen auseinander. Mein Herz schmilzt in mir wie Wachs. Meine Kehle ist ausgedörrt, die Zunge klebt mir am Gaumen. Ich sehe mich schon im Grab liegen. Und du lässt das alles zu. Eine Verbrecherbande hat mich umstellt. Hunde sind sie, die mir keinen Ausweg lassen. Sie zerfetzen mir Hände und Füße. Alle meine Rippen kann ich zählen, und sie stehen dabei und gaffen mich an. Schon losen sie um meine Kleider und verteilen sie unter sich. Sprüche, Kapitel 20, Vers 7. Wer rechtschaffen ist und untadelig lebt, dessen Kinder können von Glück reden. Soweit die Bibellese für den heutigen Tag. Und die Losung von heute steht in Psalm 97, Vers 10. Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge. Und aus Matthäus, Kapitel 6, Vers 24 dazu. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen und ganz gesegneten Freitag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss.